التبكير. وأيضا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي عليه الصلاة والتسليم ورجل قلبه معلق في المساجد. معلق في المساجد، شوف التشبيه الجميل، وكأنه كالقنديل أي كالمصباح الذي لا يفارق المسجد، دليل على حرصه على الصلوات وتعلق قلبه بها والإتيان إليها مبكرا، فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
عندنا التهجير،
تبكير، تيجي بدري.
تبكير. Der nächste Vorzug des Gebets ist ebenfalls dass die frohe Kunde für denjenigen, der zum Gebet früh genug oft eintritt, dass er eine gewaltige Belohnung bekommt. Derjenige, der zum Gebet früh kommt, bekommt eine gewaltige Belohnung. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, لو يعلم الناس, wenn die Leute wissen würden, ما في النداء, was in dem Gebetsruf oder in der ersten Reihe zu beten, weil sie wissen würden, und sie würden keinen Platz finden vorne, sie würden nur einen Platz finden in der ersten Reihe und es sind zwei, drei Leute oder zwei Leute, dann würden die Al-Qur'a machen. Das heißt, die würden vielleicht, wie sagt man Al-Qur'a, Schnick, Schnack, Schnuck machen oder irgendwie losziehen, um zu gucken, wer diesen erste Reihe, diesen Platz bekommen würde, wenn sie es wissen würden. Und wenn sie es wissen würden, wie viel Belohnung sie bekommen würden, wenn sie früh zum Gebet kommen würden, dann hätten die es gemacht. Das heißt, es ist eine extreme, gewaltige Belohnung, wenn man früh ins Gebet kommt, und eine gewaltige Belohnung für denjenigen, der in der ersten Reihe hinter dem Imam betet. Und ebenfalls eine Überlieferung über diejenigen, die den Schatten Allah subhanahu wa ta'ala genießen können, Yawmul Qiyamah, wenn es keinen anderen Schatten gibt, außer sein Schatten, die sieben Leute, und einer von denen ist Rajulun, ein Mann, Qalbuhu, sein Herz, Mu'allakun, ist aufgehängt oder verbunden oder gebunden fil Masajid, in den Moscheen. Mu'allak ist quasi aufgehängt, wie ein Licht in der Moschee. So sehr achtet er darauf, dass er die Gebete in der Moschee betet.
أيضا من فضائلها البشارة بأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. ففي الحديث المتفق على صحته، ومعنى متفق على صحته أي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن نفس الصحابي، يعني مثلا هنقول الحديث عن أبي هريرة، يبقى الإمام البخاري أخرجه عن أبي هريرة وكذلك مسلم نفس الحديث، فده اسمه المتفق عليه. إن قد يجد الحديث في الصحيحين لكن ليس متفقا عليه، يعني ده من رواية وده من رواية أخرى عن صحابي آخر وهكذا، إنما متفق عليه يعني نفس الصحابي بيرويه عند الإمام البخاري وعند مسلم، يعني الإمامان أتيا بالحديث من نفس الرواية عن الصحابي، فده المتفق عليه، وده في أعلى أنواع الصحة، لأن درجات الصحة في المقام الأول المتفق عليه، ثم صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، هذه درجات الصحة من حيث القوة. يبقى أعلى مراتب الصحة أن يقول لك حديث متفق عليه، يلي في المرتبة أخرجه البخاري، يلي في المرتبة أخرجه الإمام مسلم. إذن الحديث اللي بين إيدينا من أعلى مراتب الصحة لأنه حديث متفق عليه. قال النبي عليه الصلاة والتسليم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ يعني الفرد، بسبع وعشرين درجة. وفي رواية قال ب25 درجة. لماذا هذا التفاوت بين الحديثين؟ أجاب ابن حجر وغيره من أهل العلم ومن الشراح أن هذا بيرجع لحال المصلي من خشوع وإخلاص وإكمال للأركان والواجبات والسنن، فليس جميع المصلين سواء. تجد مثلا مصلي بيحرص على صلاة الجماعة، على الخشوع في الصلاة، على جميع أركان الصلاة، واجبات الصلاة وسنن الصلاة. واحد تاني ممكن يقصر في السنن، واحد ممكن يقصر في بعض الواجبات، واحد ممكن يقل خشوعه فيتفاوت الأمر. فليس من أكمل كمن أنقص في قضية الدرجات، وده اللي بنقوله قد يقف الاثنان في نفس الصف، أحدهما ترفع صلاته عليها نور وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر سبحان الله ترد عليه. وهكذا على حسب درجة الإخلاص، درجة الخشوع، كمال الصلاة بالأركان والواجبات والسنن إلى آخره. إذن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. وطبعا لا يجوز لرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأنها واجبة إلا لعذر شرعي. من الأعذار مثلا إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، لا صلاة في حضر الطعام، الأكل اتحط ساخن وانت جائع وأذن للصلاة. نقول لك كل أولا ثم إن أدركت خير، إن لم تدرك فلا شيء عليك، أي الجماعة. كذلك مدافعة الأخبثين الغائط والبول، دخل دورة المية يقضي حاجة، تعب، تعثر، تأخر، حتى فاتته جماعة الإمام في المسجد، لا حرج لأنه معذور. كذلك السمنة المفرطة، بعض الناس أو الرجال عنده سمنة يعني ثقل في الجسم ما يتمكن من إتيان المسجد، يجد مشقة وتعب وإرهاق، فهذا يصلي في بيته. كذلك المطر الشديد عذر، تصلي في البيت، صلوا في رحالكم. البرد الشديد جدا اللي لا يقوى المرء على السير في الطريق بسببه. كذلك من ضمن الأعذار حراسة المال، من ضمن الأعذار المريض، مريض لا يقوى على إتيان المسجد. نقول إن المريض في الأصل ليست عليه جمعة، يعني يصلي ظهرا في بيته لأنه مريض تعبان وعنده مرض يشق عليه إتيان المسجد، وإن جاء للجماعة يتعب أو يزداد المرض أو يتأخر البر، يصلي في بيته. وهكذا في أعذار تبيح للإنسان التخلف عن الجماعة، أما لغير عذر يأثم لأنها فريضة. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: هممت أن آمر بجمع حزم من حطب، وأن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ويقيم للصلاة، وأمره أن يصلي بالمسلمين، ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بيان إلى أن صلاة الجماعة للرجال واجبة. نقول للرجال لأن المرأة مسجدها في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من إتيان المسجد، إلا إن جاءت لحاجة كتحصيل علم أو أنها تجد الخشوع في صلاة الجماعة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. طلبت نأذن له ولا نمنعها، ونبين لها أن الصلاة في البيت إيش أفضل له، أفضل في الأجر، وإن جاءت فلا بأس ولا حرج، بشرط أن تأتي للاستفادة. وهكذا إذن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. نعم.
Der nächste Vorzug ist die Verkündung der frohen Botschaft, dass das Gebet in der Gemeinschaft viel besser ist als das Gebet alleine. Das Gebet in der Gemeinschaft ist viel besser als das Gebet alleine, wie in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung ist muttafaqun alayh. Diese Überlieferung ist, haben beide Großgelehrten al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala wa radiyallahu anhum eine Übereinstimmung. Eine Übereinstimmung heißt in dem Sinne, eine Überlieferung von einem, der sie erzählt hat, oder dem Gleichen, das er erzählt hat. Das heißt, eine Überlieferung erzählt von Abi Huraira. Die gleiche hat Bukhari und Muslim ebenfalls, beide. Deswegen heißt es Muttafaqun alayh, das heißt Übereinstimmung. Und eins der größten oder wichtigsten oder gewaltigsten authentischen Überlieferungen ist, das größte ist Muttafaqun alayh, diese Übereinstimmung. Das zweitgrößte oder wichtigste ist die Überlieferung von Al-Bukhari. Und die dritte ist von Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Salatu al-Jama'a, das Gebet in der Gemeinschaft, afdalu, ist besser, min Salati al-Fadh, als das Gebet alleine. Also das Gebet alleine, bi 27 Daraja. Also, das Gebet in der Gemeinschaft ist 27 Mal besser als das Gebet alleine. In einer anderen Überlieferung ist nicht die 27 erwähnt, sondern 25 erwähnt. Ibn Hajar radiallahu an hat hier davon erklärt und gesagt, es kommt daraus, dass je nachdem, wie der Betende betet, jemand hat mehr Demut, hat mehr Khushu', jemand hat die Arkan as-Salat, die Säulen des Gebetes, darauf geachtet, der andere hat die Sunnan darauf geachtet, je nachdem, wer wie betet, bekommt eine gewisse Daraja. Wenn zwei Leute nebeneinander in der ersten Reihe beten würden, der eine hat mit viel Demut, mit viel Aufrichtigkeit, viel Ikhlas gebetet und sein Gebet wird nach oben gehoben mit Licht. Und das Gebet wird angenommen und sagt zu ihm, Hafizak Allah kama hafaztani, möge dich Allah Azza wa Jal beschützen, genauso wie du mich beschützt hast. Und der andere, sein Gebet, wird vielleicht gar nicht angenommen. Das heißt, es kommt darauf an, wie das Gebet verrichtet wird. Das heißt, das Gebet in der Gemeinschaft ist eine Pflicht für jeden männlichen Muslim. Für jeden männlichen Muslim ist das Gebet in der Gemeinschaft eine Pflicht. Außer, wenn er eine Entschuldigung hat. Und eins von den Entschuldigungen ist zum Beispiel, wie wir es kennen, Al-Risha'u, Al-Asha'u wal-Risha'u. Also wenn du Abendessen hast, es wurde gerade auf dem Tisch gelegt, du hast Hunger und genau dort ist das Risha-Gebet oder hörst du den Adhan, dann sollst du erst essen und dein Hunger stillt und dann kannst du erst beten. Dort ist zum Beispiel keine Gemeinschaft erforderlich. Oder wenn du in die Toilette gehen musst, aufgrund entweder groß oder klein, je nachdem, ob nur urinieren oder das Große, dann kommst du zu spät zum Gebet, dann ist das ebenfalls ein Uzr, eine Entschuldigung für dich. Oder wenn jemand extrem fett ist und eine Erschwernis fühlt, wenn er in die Moschee laufen müsste, da kann ebenfalls als Entschuldigung zu Hause beten. Oder bei Starkregen oder wenn es viel zu kalt ist und ebenfalls jemand, der als حيرة المال يعني يحرس المال الآخرين أم ماله هو
مثلا شغل على خزينة أو كشير بيت أعمال ما ينفعش يسيبه يروح يصلي في الجامع حد يسرق
oder ein Wächter zum Beispiel, der ein gewisses Vermögen auf ein Vermögen wachen muss, der hat auch diese Entschuldigung, auch nicht in der Gemeinschaft beten zu müssen. Und ebenfalls Al-Marid, der krank ist. Und was vor allem die Wichtigkeit beweist des Gebets in der Gemeinschaft, ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der eines Tages sagte, ich habe darüber nachgedacht, dass ich jemandem sagen werde, geh du, mach den Adhan und bete vor den Leuten und ich gehe und werde das Holz, was wir hier gesammelt haben, nehmen und alle Leute, die zu Hause gebetet haben, verbrennen. Das heißt, er wollte die Leute, die zu Hause gebetet haben und nicht in der Gemeinschaft, komplett verbrennen. Und das zeigt ebenfalls die Wichtigkeit des Gemeinschaftsgebetes. Kedalik kamen
al-a'adari lebutubiyah lirijal التخلف عن صلاة الجماعة النوم الثقيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها وأيضا قال ليس في النوم تفريط وقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل طبعا مع أخذه بالأسباب يظبط المنبه بتاعه حد يتصل بيه رغم ده كله بعض الناس بيكون عندهم النوم ثقيل جدا، ممكن يرن المنبه يكسره وينام تاني ولا دريان. صح يا العربي؟ وبعدين عجبتهم يا عربي، بيفرحوا فيك قوي، شفت الناس بيحبوك قد ايه. على فكره كان احد الصحابه من قبيله اشتهرت بالنوم الثقيل، فراح للنبي يطلب منه رخصه انه لا يستطيع ان يصلي الفجر في المسجد في الجماعه، فلم يرخص له بدايه. فلما ذكر له انه من قبيله كذا، وطبعا القبيله كانت معروفه بالنوم، يعني قبيله نومها ثقيل جدا، فرخص النبي قال اذا استيقظت فصلي، يعني لما تصحى ابقى صلي، ان هذا عذر يبيح لك التخلف عن الجماعه. كذلك من الاعذار عدم امن الطريق، احيانا في بعض الفترات بتكون الطرق غير امنه، في بعض البلاد مثلا فيها اضطرابات، فيها مشاكل، فيها حروب، فيها والطريق غير امنه. في الحاله دي يرخص للمرء ان يصلي في بيته. كذلك بعد المسجد بعدا فيه مشق عن بيتك او مكانك، و
بس دايما تختار احسن الكلمات،
وده اللي دايما باكد عليه. بقول دايما لما يسيء اليك مسيء اوعى تفكر في اقوى رد. المسلم يفكر في اجمل رد، في احسن رد. اوعى تفكر في الرد اللي تنتقم به، لا، انت مسلم. ازاي افكر في اجمل رد وفي احسن رد؟ هكذا كان السلف رضي الله عنهم. عمر بن عبد العزيز امير امه داخل المسجد بعد المغرب، وكان على ايامين ما فيش مصابيح زي عندنا، كان المصباح من زيت، وحتى مع اشعال المصباح يكون الظلام الضوء خافت جدا ربما لا ترى. واحد الرجال كان نائما في المسجد فلم يره عمر فتعثرت قدمه به، خبط برجليه. الرجل انتبه كده من النوم ولا يعرف انه امير المؤمنين، فقال: امجنون انت يا هذا؟ من زي بتخبطني برجلك كده في المسجد مثلا، مجنون؟ فعمر في ادب رفيع قال: لا، لست مجنونا. الجند حوالين منه قالوا: يا أمير المؤمنين ألا تعاقبه؟ قال: ولماذا؟ لماذا أعاقبه؟ الرجل سألني سؤالا وأجبت. قال أمجنون الآن؟ قلت له خلاص معاك بلي. هو بيسأل أمجنون أنت؟ قلت له إيش؟ لا. في مشكلة؟ إزاي نرد يا إخو؟ هي دي القضية. طبعا ده لو غير ده أنت اللي مجنون وكذا وهتروح بسوء يعتقلون للأمير مثلا يعني. والمشكلة عندنا في حرب النفس يا إخواني دي بتأتي من كبر في النفس، إن أنت تريد أن تنتقم لنفسك، ودي القضية. أخطر حاجة يا إخوة حرب النفس، إن أنت تحاول جاهدا أن تنتقم من أجل نفسك. لا، خلي الانتقام من أجل الله، من أجل الدين، انتهاك الحرمات، لما يجي على نفسك أنت عدي عدي وتسامح واعف واصفح، بشرط ألا يؤدي العفو والصفح إلى ضياع حق. بس بنسميه العفو عند المقدرة، يعني أنت قادر على الانتقام فعفوت لله، لأن ممكن العفو عن البعض يزيد انفجارا. واحد مثلا ظالم متجبر، لو عفيت عنه يزداد ايه؟ طغيانا. ده ما تعفوش عنه تاخذ حقك منه. انما واحد اخطا وجاء معتذرا، هو بيعتذر يعني خلاص هنعمل فيه موته، بيقول لك انا اسف يا عم الشيخ وانا غلطت، خلاص سامحنا يا عربي، تمام، ما دام بقيت مؤدب كده بتعتذر عن اللي عملته خلاص. ولا ايه يا محمد؟ نعفو ونصفح بقى. طيب، فدي مسائل مهمة في فن التعامل مع الناس. نحسن اختيار الكلمة، ما نتعجلش بالحب، ونحاول نصفح ونعفو عند المقدرة. إذن الصلاة بمثابة الواعظ، واعظ يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، حتى إن خالف المصلي ندعو له بالهداية والثبات، مع علمنا بأن الصلاة سوف تنهى، بس يواظب على الصلاة ويحرص عليه. نعم.
Die Frau, meine Geschwister, ihr Gebet ist besser zu Hause. Sie können aber trotzdem in die Moschee gehen, wenn Sie dort einen Dars, einen Vortrag hören wollen, oder wenn Sie Wissen sich aneignen wollen, dann dürfen die Männer Ihnen das nicht verbieten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تمنع إماء الله من مساجد الله. Verbietet den Frauen nicht, dass sie in die Moschee gehen, wenn sie was lernen wollen zum Beispiel. Ein weiterer Grund, warum man zu Hause beten kann, ist ebenfalls النوم الثقيل, Tiefschlaf. Jemand, der mehr schläft, er ist gewohnt, er schläft mehr, er kann nicht aufwachen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch ebenfalls, man nenne an Salat, derjenige, der das Gebet verschläft, oder das Gebet verschläft, dann ist das Gebet dann, wenn er sich daran erinnert oder wenn er aufwacht. Und ebenfalls sagte er, sallallahu alaihi wasallam, die Schreibrohre oder Stifte wurden erhoben von drei Menschen. Ein Na'im, der Schlafende, bis er aufwacht. Der Majnun, der Verrückte, bis er bei Verstand wieder ist. Und das Kind, der Kleine, bis er die Reife hat. Ein weiterer Grund ist ebenfalls, dass der Weg zur Moschee eine Gefahr aufweist. Dann sollte man oder könnte man zu Hause auch beten. Oder wenn die Entfernung zur Moschee sehr weit ist, ist ebenfalls ein Grund, in die Moschee, nicht in die Moschee gehen zu müssen. Natürlich müsst ihr die Gebete zu Hause, wenn ihr einen Grund habt, mit eurer Familie, eurer Ehefrau oder Kinder zusammen beten. Und natürlich, wenn jemand keine Ehefrau hat, dann muss er auch alleine beten, da kann man nichts machen. Wie der Sheikh eines Tages einmal sagte, hat versucht zu erklären, wie wichtig es ist, die weisen Kinder barmherzig zu sein und nett und freundlich und vor allem deine Hand auf seinen Kopf zu legen und sagen, mein Sohn, alles wird gut, alles in Ordnung. Dann wärst du aufgrund dieser Barmherzigkeit, wenn du deine Hand auf den Kopf des Weisen die Belohnung kriegen für jeden einzelnen Haar auf seinem Kopf. Und dann fragte er natürlich immerhin und sagte, ja, Schirner, was wäre, wenn der Weise eine Glatze hat? Der Schirner hat gelacht und sagte, der kriegt trotzdem die gleiche Belohnung, auch wenn er eine Glatze hat. Das war der Grund, warum wir vorhin gelacht haben. Der nächste Vorzug ist die Scharatu, die frohe Kunde, die Anna Salat,
Letztes Gebet, Tanha al-Shar. Sie verbietet dir das Schlechte als Rat Aufruf oder hält dich vom Schlechten ab. Wie Allah Abdurjal im Heiligen Koran sagt, in Surah Ankabut, Ayah 45, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung eingegeben wird und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält daran ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und das Gedenken Allahs ist wahrlich größer. Und Allah weiß, was ihr macht. Hier sagt Allah Azza wa Jalla, dass das Gebet vom Schändlichen, vom Schlechten fernhält. Dann kommt jemand und sagt dir, Firna, schau dir um. Millionen Menschen beten und trotzdem gibt es Fittern, Sünden, überall. Aber das Gebet ist ja ein Wa'al, ist jemand, der dir etwas, der dich warnt, der dir sagt, Habibi, du betest gerade und du machst diese Sünde, mach das nicht. Dann spürst du Schamsgefühl, du spürst Scham bei dir. Aber wenn du es trotzdem machst, wenn es dir egal ist, dann kann das Gebet dafür nichts. Das ist deine Entscheidung. Aber das Gebet zeigt dir, was richtig ist. Und früher wurden den Kindern, dem Sheikh Hafidullah gesagt, Illahna mit Rabbi. Der Bart erzählt dich. Die haben früher gar nicht verstanden, was heißt denn das Illahna mit Rabbi? Der Bart erzählt dich. Aber im Nachhinein haben die gemerkt und sagten, Bruder, du hast einen Riesenbart. Du kannst nicht rauchen zum Beispiel oder Alkohol trinken oder was anderes. Diese Sünde ist nicht für dich. Du trägst einen Bart. Du musst ein Vorbild sein. Und deswegen sagt man, an sich erzählt dich und spielt die Rolle des Wahl. Jemand, der dich davor warnt und sagt, mach das nicht. Und genauso ist ebenfalls das Gebet. Und wir müssen darauf achten, wenn wir es begriffen haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, einer sagt zu ihm, Ja, Rasulullah, Fulanin, jemand, Yusalli ma'ana, er wird mit uns, Nisai al-Tariq, und draußen mit der Frau anmachen werden. Ne? Diese Krankheit haben wir viele. Und der Prophet hat ja gesagt, Da'u, lasst ihn, bei ihm das Salatuhu, sein Gebet, sagt der Herr, wird ihn dafür abhalten. Irgendwann, eines Tages, wird er davon fernbleiben. Subhanallah. Und das ist etwas, was bestimmt viele von uns erlebt haben, dass wenn du etwas tust, dass deine Ehefrau oder deine Mutter, dein Vater, deine Brüder, deine Schwester, dein Bruder, du betest und du liebst auch noch, dein Gebet ist ungültig. Das tust du ja umsonst. Das heißt, die versuchen dir, die guten Taten, die du machst, schlechter zu reden. Das dürfen die nicht, das darf man, die sollte man nicht. Man muss darauf achten, was man aus seinem Mund rausbringt. Nur schöne Worte. Zu dir sagen, ja, mein Schatz zum Beispiel, du betest, du fastest, ja, das zu machen. Bleib dem geraden Weg und lass die Sünden weg oder mach's anders. Das sind eine Art und Weise, dass Schönheit in deinem Herzen bleibt. Und eine kleine Geschichte darüber, wie wichtig die Auswahl der Begriffe, was für Einfluss die hat, ist die Geschichte eines Königs, der eines Tages geträumt hat. Er hat geträumt, seine Zähne sind alle gefallen. Er ist aufgewacht, voll geschwitzt, hat Angst gehabt. Meine Zähne alle gefallen, ich muss jemanden finden, der mir das erklären kann. Er hat einen Gelehrten gebracht. Er sagte, Herr, jetzt, wie kannst du mir das erklären, diesen Traum? Er sagte, mein König, der Traum bedeutet, dass all deine Angehörigen vor dir sterben werden. Was? Alle Angehörigen vor mir sterben? Der hat ins Gefängnis gesteckt. Da hat einen anderen Gelehrten gebracht. Er sagte, ja, oh Gelehrter, bitte sag mir, was dieser Traum bedeutet. Er hat das Gleiche gesagt, wieder ins Gefängnis. Und eines Tages hat einen anderen Gelehrten gebracht, der einigermaßen über Weisheit verfügt und hat ihm gesagt, mein König, hohe Botschaft, sei glücklich, denn du wirst am meisten leben als alle deine Angehörigen. Du wirst ein größeres Leben haben oder ein langes Leben haben. Subhanallah. Es gibt keinen Unterschied zwischen, was er gesagt hat, der andere gesagt hat und die anderen gesagt haben. Nur der letzte Gelehrte hat etwas Schönes ausgesucht. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir die schönen Begriffe aussuchen. Umar ibn Khattab, bevor ich das sage, noch weiter etwas ganz Wichtiges. Und wenn deine oder jemand, sagen wir lieber, nee, ich kann es auch sagen, wenn deine Ehefrau oder Ehemann zu Ehefrau irgendetwas sagt, zum Beispiel, er verletzt dich Und du antwortest darauf direkt hin, dass du ihn auch mehr verletzt. So eine Art. Wie du mir, so ich dir. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ein Muslim auf solche Aussagen reagieren muss. Er muss so antworten, dass das Schönste und das Beste daraus kommt. Und nicht, dass deine Seele, deine Nefs segeln lässt oder halten lässt. Damit du ihr wehtust oder ihm wehtust, genauso wie er oder sie dir wehgetan hat. Das ist natürlich sehr schwierig, aber möge Allah auch so sein, jeden Einzelnen von uns dabei verhelfen. Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, lief eines Tages mit seinen Soldaten in die Moschee rein. Es war nachts gewesen, abends. Und die Gefährten hatten nur ein schwaches Licht gehabt im Raum. Man konnte nicht alle sehen. Und einer lag in der Moschee und Umar ibn Khattab.
Umar ibn Aziz.
Ja, Umar ibn Abdulaziz, radiallahu anhu. Er läuft und hat dann den Fuß des Mannes getroffen, ist fast runtergefallen. Und dann sagt der andere, ist aufgewacht, sagt er, kann er nur noch an, bist du so verrückt? Er wusste nicht, dass der Umar ibn Aziz ist der Amir der Mu'minin, der Führer der Gläubigen. Er hat nicht gesehen oder wo, hat nicht erkannt. Dann sagte er, lässt du mich nur an, ich bin nicht verrückt. Und wollte weiterlaufen. Und der Soldat hinter ihm sagt, ja Umar, willst du mich bestrafen? Ich sagte, warum sollte ich ihn bestrafen? Er hat mich gefragt, bist du verrückt? Ich sagte, ich bin nicht verrückt. Und deswegen sollte man diese Art und Weise sich aneignen und dafür sorgen, dass man schön antwortet, mit den besten Begrifflichkeiten.
الحديث عن فضائل الصلاة يطول والمقام يضيق اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن قدر البقاء نواصل أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة خلال البث نجيب ثم نعود للحضور إن شاء الله شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ وفقكم الله أمين هل إجبار الإبن على الزواج من لا يريدها وامتناعه عن ذلك هل يعتبر من العقوق؟ الجواب لا يعتبر ذلك من العقوق لا يجوز للأب أن يجبر ولده على أن يتزوج ممن لا يرغب في الزواج منها وعلى الإبن أن يمتنع ولا يسمع لأبيه في هذا الباب لأن الزواج حياة وربما فرض الأب على الإبن زوجة لا تليق به ولا تناسبه وربما تعثرت حياته وضاقت عليه السبل وعلى هذا نقول طاعة الوالدين مربوطة بالمعروف لأن الله تعالى قال في كتابه فإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف إذن إذا أمر الأب أو الأم بأي مخالفة للشرع فلا سمع ولا طاعة فالزواج حق للولد الآن يختار الدينة يختار من تناسبه دينا وخلقا وليس للأب أن يجبر ولده على ذلك أبدا أن يزوجه كما يحلو له أبدا إذا كان الأب فعل معه هكذا لعادات فلا يطبق هذا على الإبن خليك أنت في العادات عندنا منهج يقودنا الإبن يزوج نفسه هذا إبن هو اللي يختار الزوجة يختار الدينة صاحبة الدين والخلق مش الأب اللي يفرض عليه إنما دور الأب المناصحة فقط يشير عليه مثلا إيه رأيك في بنت فلان إيه رأيك في فلانة فبيروح لذلك الإسلام شرع الرؤية الشرعية في الزواج يعني يروح الولد يشوف البنت وهي تشوفه النبي قال انظر إليها ذلك عسى أن يقدم بينكم دي حياة طيب راحه مش عجباه نكبر الدماء أبدا وفي الغالب بقى عشان بنت عمه مش عارف بنت ايه لازم ياخد العيله هذا كله عادات باطله للاسف يعني دي مشكله خطيره جدا لما بيقعد الناس عن الدين واحتكموا للعادات تعمل خلل في المنهج ودي مشكله فنقول الابن الذي يمتنع في هذه الحاله ليس بعاقل ورديه ابدا بل العقوق ان يسمع لابيه في امر يضر الضرر لان الاب لا ياسم إذا كانت البنت لا تناسبه وحياته لم تستقر في ميزان سيئات مين؟ الأب اللي أكبر
الابن على ان الزوج مما لا يرغب فيه، فبالتالي نقول لك من البر ان لا تسمع لابيك وامك. قربها شوية، الاب مدخن يقول الابن روح اشتري لي علبة سجاير، هل لو الابن قال له لا ابعاك نقول لا ده انت لو رحت جبته تبعاك، لانك بتجيب له المد ايديك، بتجيب له الضرر بايديك، الدخان مضر ومهلك وحرام، انت لما بتشتري له كابن بتضر اباك ولا لا، والاضرار بالاب ايه؟ عقوق. فنقول لك البر ان لا تسمع له في المخالفه. والله اعلى واعلم. يقول ايضا شيخنا الشيخ سعيد مولانا الشيخ اثابكم الله امين، بذكر فضيلتكم للصلاة ما نصيحتكم لمن لا يستطيع أن يضحي ويطلب من أي كان أن يذبح له الأضحية، وخصوصا من الذي لا يصلي، وما حكم تلك الأضحية؟ معلوم أن تارك الصلاة اختلف حوله العلماء بين مكفر ومفسق، فمن ذهب إلى كفره فذبيحته لا تؤكل محرمة، لا يجوز لتارك الصلاة أن يذبح، ومن ذهب إلى تفسيقه إن رأى أداب الذبح تقبل عند من قال بالفسق لأنه مرتكب لكبيرة، والنفس تميل إلى عدم تمكين تارك الصلاة من الذبح خاصة في النسك، فنقول لا ما تخليش حد تارك الصلاة يذبح لك، لابد أن يكون مسلما مصليا ويسمى الله يكبر على الذبيحة. والله أعلى وأعلم. أخ اسمه سن وافتخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا الفاضل، هل يجوز الشراء من بعض الأماكن والماركات التي تدعم مجتمع اللي بيسموه يعني الشواذ والمثلية والكلام ده كله؟ الجواب لا يجوز، كل ما أعان على باطل فهو باطل، يحرم الشراء من أي مكان يحارب شرع الله ويدعم الفجور ويدعم تلك الرذائل وهؤلاء المخنثين، فلا يجوز لك البتة أن تقويهم، لأن النص صريح وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.